Wie geht Female Empowerment richtig? Was sind Do's und Don'ts? Und reicht es eigentlich, wenn ich Beiträge von anderen Frauen like und kommentiere oder nicht? Das ganze Thema Weiblichkeit beschäftigt mich nach wie vor sehr. Damals, als ich die Karriereleiter hochging und heute als Gründerin. Nachdem die Podcast-Folge 6 zum Thema als Frau erfolgreich so gut bei euch ankam, wollte ich das Thema Female Empowerment noch einmal aufgreifen und tiefer legen, um noch besser zu verstehen, wie wir uns gegenseitig wirklich unterstützen können. Dafür habe ich Kinga Bartschek gesprochen. Sie ist die Gründerin der Beratungsfirma Unternehmerrebellen und Female Experts und die Herausgeberin des Female Experts Online-Magazins, dem Magazin von Frauen, für Frauen, über Frauen. Gemeinsam mit ihrem Partner berät sie Firmen unter anderem im Bereich Organisationsentwicklung, Female Empowerment und Diversity. Ich fand das Gespräch sehr interessant, denn wir beide haben unglaublich viele persönliche Erfahrungen und Situationen mit eingebracht und diese diskutiert. Und ein kleiner Spoiler vorab, wir beide denken, dass Female Empowerment weit über ein Like hinausgehen muss, gerade in der Gründerinnenszene. Daher habe ich noch ein Zitat für dich mitgebracht, den ich ein bisschen abgewandelt habe. Und zwar, umgib dich mit Frauen, die in einem Raum voller Möglichkeiten deinen Namen nennen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thila Pham und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend.
Ich habe es der Kinga gerade schon gesagt, ich krebse heute wieder so ein bisschen rum und kämpfe mit PMS, aber freue mich unfassbar. Ich habe mich den ganzen Tag schon tatsächlich auf Kinga gefreut und auf dieses Gespräch gefreut, denn heute geht es ja um Female Empowerment und wie es richtig geht. In dem Sinne erstmal herzlich willkommen, Kinga. Schön, dass du mein Gast bist und dass wir heute mal dazu sprechen werden.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Dann starten wir mal wie immer mit der ersten Frage. Und zwar würde mich interessieren, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du heute noch profitierst?
Ich liebe diese Frage jetzt schon. Ich finde, wir müssten sie viel öfter stellen, weil wir erst in der Retrospektive quasi so ein bisschen wissen, was einen wirklich verändert hat. Und bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen der Satz, nichts ist in Stein gemeißelt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Thila, aber ich habe von so vielen Menschen im Laufe meines Lebens gesagt bekommen, das kannst du und das kannst du nicht. Hier sind deine Grenzen, so weit kommst du und so weiter. Also wenn ich mich daran erinnere, dass mir Lehrerinnen gesagt haben, hey, seien Sie froh, wenn Ihre Tochter es schafft, ihren Realschulabschluss zu machen, da muss ich heute noch schmunzeln, ne? Weil ich bin ja nicht nur aufs Gymnasium gegangen, sondern habe mein Studium gemacht und zwei Unternehmen gegründet, ne? Also das sind so Sachen, so Annahmen aufgrund des Namens, aufgrund der Biografie, die plötzlich Grenzen aufmachen. Und das, was ich mitbringen würde, ist auf jeden Fall, wenn mich jemand fragt, vergiss diese Grenzen. Du musst auch mal in der Lage sein, Regeln zu brechen oder zumindest sie zu hinterfragen. Brechen bitte nur im Kontext der Gesetzgebung. Aber zumindest hinterfragen und auch zu wissen, das ist vielleicht gar nicht meine Grenze. Vielleicht bilde ich die mir ein. Vielleicht ist sie nur in meinem Kopf. Und das musste ich sehr oft und sehr hart lernen. Und im Business fast täglich, dass ich einfach merke, so kann ich nicht und ich kann es doch.
In welchen Situationen, vor allem so, wenn du mal Richtung jungen Jahre denkst, ja, ist dir das zum allerersten Mal aufgefallen, dass du gesagt hast, hey, warte mal, vielleicht waren da so Seniorige, ne, vielleicht Lehrer oder wer auch immer, Bezugspersonen, die mir Limitierung gegeben haben, aber eigentlich kann ich auch einfach diese Grenze überschreiten? Wann ist dir das so ganz bewusst geworden? Was waren das für Situationen?
Das fing tatsächlich schon so ein bisschen in der Grundschule an, dass ich eine Realschulempfehlung bekommen habe, weil man meiner Mutter gesagt hat, ich würde es wahrscheinlich nicht schaffen, das Gymnasium abzuschließen.
Okay.
Ich bin nicht intelligent genug quasi. Und später ging das dann weiter. Dann hatte ich eine Englischlehrerin, die zum Beispiel zu mir gesagt hat, du wirst niemals dazu in der Lage sein, diese Sprache zu beherrschen.
Krass.
Und das ist ganz spannend, weil ich bis heute quasi mit solchen Dingen arbeite. Ich habe eine private Englischlehrerin, die das natürlich völlig verrückt findet, dass jemand so etwas mir gesagt hat in jungen Jahren. Aber ich muss heute noch an solchen Geschichten arbeiten, weil in meinem Kopf dieser Satz immer noch halt, ach, vielleicht bist du nicht gut genug, du bist keine Native Speakerin. Vielleicht musst du doch nochmal irgendwie vorher eine Session machen oder sowas, weil du es falsch ausdrückst oder sowas. Und an solchen Dingen arbeite ich. Und im Studium genau dasselbe, mal ein bisschen andersherum. Wenn man wie ich nicht aus einer Akademikerin oder Akademikerfamilie kommt, dann ist es unglaublich schwer, mit was für Herausforderungen du zu kämpfen hast. Nicht nur psychologisch, du hast dieses Durchhaltevermögen irgendwie nicht, weil du hast natürlich gelernt und ich habe eine polnische Mutter, also natürlich war Lernen immer ganz, ganz oben bei uns. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das kam einfach dazu. Aber in dem Augenblick, wo das Lernen mir nicht mehr geholfen hat, über diese Stolpersteine hinwegzukommen und ich sie zum Beispiel gefragt habe, wie kann ich das überwinden, hieß es einfach nur, mach weiter. Da wurde mir auch einfach aufgezeigt, da habe ich auch eine Grenze und meine Grenze ist jetzt auch deine Grenze. Und ich musste selbst überlegen, wo hole ich mir Hilfe, wer kann mich hier unterstützen und musste das selber überwinden. Also wirklich so soziale Herkunft ist so eine Geschichte. Ich spreche schon gar nicht von Frauen, ne? Die andere Kerndimension von Diversity noch mit dabei haben und in der Berufswelt natürlich auch. Also immer dieses Bitten um Fortbildung, dieses Bitten um Weiterkommen und dieses sich immer rechtfertigen, dass man gut genug ist. Und auch als Unternehmerin habe ich das manchmal, wo du dann irgendwo reinkommst und dann jemand sagt, ach, schön, sie haben ihre Assistentin mitgebracht, ja, weil mein Partner und ich treiben das Business ja zusammen und ich dann immer schmunzeln muss und mir immer denke,
da ist der CEO, der Mann ist jetzt endlich im Raum, ne? Was macht die Sekretärin hier?
Ja, exakt. Ja. Er stellt sich auch immer ganz charmant auf Seite und sagt, darf ich Ihnen den CEO vorstellen? um Ihnen das nochmal vor Augen zu führen. Und ja, das sind so diese Biases, ne, mit denen wir so aufwachsen. Wir haben sie ja alle. Ne? Das kann man ja nicht abtrainieren. Wir haben alle diese blinden Flecken. Aber das sind so Grenzen, die mir im Laufe meines Lebens, und das sind nur einige, aufgemacht wurden. Ich rede schon gar nicht von Mobbing-Erfahrungen oder Ähnliches. Ne? Also mit polnischer Herkunft kann man sich ja wahrscheinlich denken, was die Kinder so alles zu einem gesagt haben. Ja. Du fängst immer noch als Erwachsene immer wieder damit an, dass du das noch bearbeiten musst. Und das ist eigentlich schade, sagen wir mal so.
Einerseits schade, dass Menschen mit solchen Glaubenskonstrukten rumlaufen und dann auch ein bisschen unverantwortlich um sich werfen und auf andere Leute überstülpen. Aber auf der anderen Seite sehe ich darin aber auch, ich sag mal, die Chance zu wachsen und zu reflektieren. Weißt du, ich meine, weil du wärst heute wahrscheinlich nicht diese tolle Persönlichkeit, die du bist, wenn du nicht all diese schwierigen, auch tiefen Arbeit gemacht hast, um heute dort zu sein und auch dich bewusst von diesem Fixed Mindset, was diese Menschen ja vorgelebt haben, und zwar alles limitiert, du bist geboren mit Talent und wenn du jetzt ein schlechtes Genset hattest, dann hast du halt Pech gehabt und wirst halt immer dumm bleiben, ne? Dieses Fixed-Mindset mal aufzubrechen und zu sagen, hey, wir alle, wir haben ja auch allein schon diese Neuroplastizität, ne? Also wir sind so unfassbar lernfähige, wachstumsfähige Menschen, die in der Lage sind, sich auf 180 Grad zu drehen. Das ist vielleicht die Interpretation und auch die Ansicht oder die Philosophie, die ich über Menschen habe. Und auch da dann sein eigenes Mindset selbst in die Hand zu nehmen und zu verändern und zu transformieren. Das finde ich total schön.
Exakt. Vor allen Dingen, weil die Frage oder die Antwort auf deine Frage dann vielleicht auch ganz anders ausgefallen wäre. Also bis heute merke ich, sonst hätte ich mir ja quasi beispielsweise nicht professionelle Unterstützung im Bereich der Sprachfähigkeit gesucht, weil bis heute treibt mich immer dieser Impuls an, der Status quo nervt. Ja, den kann ich nicht akzeptieren. Ich akzeptiere nicht, wenn mir jemand sagt, ich kann das nicht. Das ist vielleicht deren Grenze, aber nicht meine. Und du hast völlig recht. Wenn man das selbst nicht erlebt hat, dann hat man diese Entwicklung möglich. Möglicherweise nicht. Aber vielleicht wird die eine oder andere Zuhörende sich an der Stelle denken, Moment mal, wo wurden mir eigentlich einmal in meinem Leben Grenzen aufgezeigt, die ich gar nicht hatte? Mhm. Und auch Eltern beispielsweise. Also wie viele Mütter werden plötzlich merken mit der Geburt ihres Kindes, dass sie auf einmal um einiges effizienter noch werden und flexibler noch kognitiv werden, als sie es vorher waren. Ne? Also weil du hast es halt nicht gelernt. Wie lernt man denn, wie man Kinder richtig großzieht und zu tollen Persönlichkeiten formt quasi?
Ja.
Im positiven Sinne. Und ja, davon kommt dieser Satz. Aber es kommen viele Glaubenssätze und das ist vielleicht auch etwas, was dazugehört. Wir müssen uns ja weiterentwickeln.
Cool. Kinga, ich freue mich ja vor allem auf dieses Thema heute, weil du hast ja Female Experts gegründet und darüber ja auch ein Magazin veröffentlicht, ne, wo für mich, diesen Slogan fand ich auch so schön, ich glaube, von Frauen, für Frauen, über Frauen. Ne? Also, liebe Zuhörende, es geht hier um Frauen, offensichtlich. Und was mich eben interessiert, ne, gerade weil eben Female Empowerment auch so eine Herzensangelegenheit für dich ist, was verstehst du darunter? Was ist Female Empowerment und was ist es auch nicht? Und wo beobachtest du auch, ich sag mal, eine oberflächliche Fehlinterpretation, vielleicht auch ein Misuse, eine missbräuchliche Nutzung von Female Empowerment? Kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen?
Also ich kann natürlich nur für mich sprechen und für die Art und Weise, wie ich das interpretiere. Für mich bedeutet Female Empowerment, dass jede Frau selbst entscheiden kann, wie sie ihr Leben lebt. Ganz simpel formuliert. Egal ob beruflich, persönlich, privat, unternehmerisch, spielt überhaupt keine Rolle. Aber dass es niemanden gibt, der hingeht und beurteilt, das ist richtig oder das ist falsch.
Okay.
Und das gilt übrigens für alle Position. Also wir kennen ja so diesen spannenden Trend der Stay-at-home-Girlfriends und Stay-at-home-Moms, die in Wirklichkeit gar keine Stay-at-home-Frauen, Freundinnen und Mütter sind, weil die verdienen natürlich ihr Geld als Content-Creatorin. Aber selbst wenn sich jemand entscheiden würde, ich bin keine Content-Creatorin, bin aber total glücklich zu Hause, dass man nicht hingeht und sagt, naja, aber. Ja, dieses naja, aber können wir an der Stelle mal weglassen. Was Female Empowerment für mich nicht bedeutet, ist, Periodenunterwäsche zu tragen und LinkedIn-Beiträge zu liken. Das muss ich an der Stelle ganz konkret sagen. Also mach das bitte. Ja, es ist ja, ja. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber das ist es halt nicht. Also damit verändert man keine Struktur. Wir dürfen ja nie vergessen, wir stehen in der Tradition von Frauen wie so Clara Zetkin, Rosa Luxemburg. Die haben für das Wahlrecht gekämpft. Die haben uns das Fundament für alles gelegt, was wir heute als Privileg empfinden. Oder auch nicht, was wir als Standard empfinden. Bankkonten eröffnen, Auto fahren, wählen gehen, freie Partnerwahl, heiraten oder auch nicht. All das ist zurückzuführen auf diese Frauen und ganz viele andere natürlich, die auf die Straße gegangen sind und sich, und das finde ich halt so schön, deswegen hier die Brücke, dem Status quo nehmen, nicht einfach den hingenommen haben, sondern sich da entgegengestellt haben und gesagt haben, wir könnten das vielleicht verändern und wir machen das jetzt auch einfach. Und wenn ich das heute sehe, und das sage ich dir ganz konkret, Thila, manchmal sehe ich so ein bisschen, dass wir in so Stolperfallen geraten. Also egal, ob auf Business-Events oder auf Online-Plattformen, sehe ich zum Beispiel so geschlossene Frauenzirkel, wo es dann einfach heißt, hier mein Mädels-Club und so weiter. Und dann sind das sehr erfolgreiche Unternehmerinnen beispielsweise. Und ich habe überhaupt nichts gegen Female Networks. Ich finde das wunderbar, wenn wir Frauen in einem geschützten Raum auch mal Themen ansprechen können, ohne Bewertung, negative Konnotation oder sowas. Go for it, ja, bitte gründet die. Was ich schwierig finde, ist, wenn diese Zirkel geschlossen sind. Also wenn es keinerlei Möglichkeit gibt, dass du dazugehörst, weil vielleicht dein Umsatz nicht hoch genug ist. Das finde ich ja sowieso ganz, ganz schlimm, ne? So ab dem und dem Umsatz gehörst du dazu. Ich verstehe, woher das kommt, aber ich frage mich natürlich immer, wo ist denn der Unterschied zum Boys Club? Ja, also sie machen das halt genauso und ich dachte, wir könnten es ein Tick besser machen. Und die Diversitätsquote fehlt mir natürlich komplett. Also unser Magazin heißt ja von, für und über Frauen und alle, die sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Weil dieses Frau natürlich nicht nur auf die Biologie quasi sich zurückführen lässt. Und ich würde niemals unsere Community schließen. Also wir haben Women of Color, muslimisch gelesene Frauen in den Interviews drin. Wir haben jemanden aus dem Transgender-Bereich, ne, die ganz neue, frische, tolle Perspektiven mit reinbringen. Und wenn ich halt auf der anderen Seite Female Empowerment sehe mit, hier, kauf einfach nur unser Produkt, weil wir ein frauengeführtes Unternehmen sind, oder like unseren Post, weil wir haben hier unsere Network-Veranstaltung, zu der aber nur diese Frauen hier eingeladen sind, das finde ich halt ganz komisch, ne? Und vor allen Dingen ohne Begründung. Es gibt ja so große Veranstaltungen, wo dann so die einflussreichsten Frauen sowieso eingeladen werden. Das brauche ich ja nicht benennen, das wissen die meisten schon, wovon ich hier spreche. Und da frage ich halt immer, wer trifft die Auswahl hier? Und warum sind das nur eine gewisse Anzahl? Und warum dürfen sich die anderen nicht zumindest online dazuschalten und zu der Bewegung dazugehören? Also wer macht hier die Grenze auf? Und da, finde ich, fängt Female Empowerment an, sich zu verwässern. Wie siehst du das? Ich bin total neugierig.
Ja, ich habe richtig viele Gedanken dazu. Ich versuche, die mal so ein bisschen zu strukturieren. Erstmal der erste Gedanke ist, ich glaube, das hat auch ein psychologisches Phänomen in sich. Das ist was, was ich immer wieder auch lese tatsächlich, dass wir Frauen eine ganz andere Art und Weise haben, Beziehungen und Gruppendynamiken zu formen. Und wir Frauen, was ich total interessant finde, ja, wir wollen Diversität im Team, also zwischen Mann, Frau und so weiter und so fort schaffen. Aber wenn du dir mal eine reine Frauengruppe anschaust, in sich geschlossene Gruppe, die sind verdammt nochmal homogen. Also in der Regel super homogen, gleicher Status oder ähnlicher Status auf Augenhöhe in Anführungszeichen oder in irgendeinem Maß gleichermaßen profitabel für alle Beteiligten. Und das hat was damit zu tun, also ich habe das ein bisschen mal mitverfolgt von einer Forscherin, die das so auf die Kultur und auf die Evolution zurückverfolgt hat. Also wir Frauen haben früher ja im Stamm gesessen und immer geguckt, mit wem koaliere ich, ne? Und mit wem kann ich mich für mich verbinden. Und dann hast du in der Regel Fans, also so Frauen, von denen du weißt, ich kann ihr vertrauen. Die ist jetzt vielleicht nicht vom Status so hoch wie ich, weil sie nicht so hübsch ist wie ich, weißt du, oder nicht so begehrt ist wie ich, sage ich mal. Das waren ja so die Attribute. Und heute, wenn ich diese Analogie zu der Unternehmerwelt heute ziehe, wie viel Umsatz hast du? Wie viel Reichweite hast du? Weißt du, wie beliebt bist du? Wie viele Produkte hast du? In welchem Magazin warst du? Und so entsteht ja auch wieder eine elitäre, homogene Bubble. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen an der Stelle, Kinga, ich finde das total kritisch, habe aber das Verhalten bei mir selbst auch beobachtet. Weißt du, was ich meine? Ich bin ja auch, ich dachte mir so, ja. Holy shit, Tila. Also ich habe nämlich gemerkt, als ich dann zum Beispiel mit einer anderen Gründerin in Erstkontakt hatte, dass meine Biologie angefangen hat zu gucken, hey, wo sind wir so vom Status? Weißt du, was ich meine? So ist sie auch schon irgendwie in der Unternehmerreise so weit wie ich. Weißt du, so macht es Sinn mit ihr irgendwie einen Stammtisch zu formen und irgendwie, dass wir uns austauschen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel, ich will das gar nicht degradieren, den Beruf oder so, ja, aber ich sage jetzt mal wirklich plakativ als Beispiel, wenn es jetzt nur in Anführungszeichen eine Hausfrau gewesen wäre, weißt du, mit 5 Kindern, die keinen Unternehmerbezug hat, ich käme nicht auf die Idee, also ich hätte keinen Impuls zu sagen, ich forme jetzt mit ihr eine Koalition. Verstehst du, was ich meine? Weil es nicht profitabel ist irgendwo. Und da dachte ich mir so, interessant, weißt du, dann bin ich ja genau in derselben Falle, sag ich mal, in meinem Hirn und habe das jetzt versucht, bewusst aufzubrechen. Also mich auch mit mehr Menschen zusammenzutun, die einfach was ganz anderes tun als ich, die ganz andere Ansichten haben, die vielleicht einen ganz anderen Fokus haben und versuche da auch mehr Horizont und Diversität reinzubringen. Aber war dir das vorher so bewusst? Also ich hatte das vorher nicht auf dem Radar gehabt.
Mit meiner Diversity-Ausbildung ist mir das so ein bisschen klar geworden, yeah. Weil du dann über Unconscious Bias natürlich sprichst und dann sprichst du zum Beispiel über sowas, das nennt sich Affinity Bias, also Ähnlichkeitspräferenzen, die entstehen. Und dann merkst du plötzlich, warum wohne ich, wo ich wohne? Warum umgebe ich mich mit bestimmten Menschen, die vielleicht ähnlich sind? Ich würde noch nicht einmal sagen, dass es kritisch ist im unternehmerischen Kontext, weil da gibt es zum Beispiel auch fachspezifische Gruppen. Da könnte ich es zum Beispiel nachvollziehen. Ja, also dass ich finde es zwar interdisziplinärer immer schöner, aber ich kann zum Beispiel verstehen, wenn es jetzt ein Unternehmenskongress ist, dass sie schauen, hat derjenige oder diejenige auch ein Unternehmen. Ja, also das finde ich so ein bisschen unkritischer, aber was natürlich fehlt, ist die komplett andere Perspektive hier an der Stelle. Ja. Und es war mir nicht klar, bis ich gemerkt habe, oh mein Gott, du hast so viele blinde Flecken irgendwie, die du vorher gar nicht gesehen hast. Und das ist ja auch okay. Ich meine, wir wissen, dass wir sowas wie Unconscious Bias nicht abtrainieren können. Ne? Wir können nur sensibilisieren in die Richtung. Und schon allein, dass du es schaffst, an der Stelle darüber nachzudenken, ist das überhaupt richtig, was ich gerade denke? Das ist ja für den Menschen sehr einzigartig. Ne? Also, dass du schaffst, eine Situation zu erleben und in der Situation darüber nachzudenken, ob das richtig ist oder nicht oder wie du dich fühlst oder ähnliches. Also die Reflexion in der Situation ist ja sehr einzigartig für uns. Ich finde es halt immer nur schade, wenn das halt nicht passiert und wenn du dich halt immer fragst, so, ja, aber ihr habt alle halt denselben Status und ihr guckt immer alle auf Profit und so. Und ist das, bringt euch das denn wirklich weiter oder bewegt ihr euch dann nicht quasi alle gleichermaßen auf die nächste Stufe und so weiter? Also es ist keine Einladung für alle anderen. Ich frage mich halt auch oft, warum sollte eine Freischaffende oder eine Freiberuflerin oder sowas weniger wert sein als ich, die eine Kapitalgesellschaft gegründet hat?
Ja.
Wahrscheinlich macht die sogar noch einen härteren Job,
voll,
weil die halt sozusagen noch schlechter bezahlt wird als ich. Und die würde ich niemals irgendwie ausschließen aus sowas. Und eine Sache kann ich verstehen. Also du kannst dir vorstellen, fürs Magazin zum Beispiel kriege ich mindestens am Tag so 5, 6 Anfragen für Beiträge, für Leute, die Interviews wollen oder ähnliches. Und ich schicke denen quasi immer unsere Kooperationsbedingungen zurück, um faire Konditionen für alle zu schaffen. Und dann kommt wirklich immer zurück, ach so, ja, ich dachte, das wäre kostenlos. Das ist so, als würde ich bei dir anfragen, Tila, du hör mal, du könntest mir doch auch mal eine kostenlose Coachingstunde geben. Das missverstehen dann tatsächlich viele unter Female Empowerment. Female Empowerment bedeutet, wir sind Sparring-Partnerin. Das heißt, ich bringe dir etwas mit und vielleicht habe ich Glück und du bringst mir auch etwas mit. Wenn nicht, ist okay, wenn wir uns einigen. Aber es kann nicht sein, dass ich 6 Mails am Tag kriege und da steht überall drin, ich hätte das gerne gerne kostenlos. Da frage ich mich auch, ja, aber wie bezahle ich denn quasi alle Kosten, die ich dann quasi tragen muss fürs Magazin oder für die Unternehmen? Und das finde ich sehr schade. Das bewegt auch sehr viele Kolleginnen, die zum Beispiel GmbHs gegründet haben oder die im Bereich Engagement, soziales Engagement oder ähnliches unterwegs sind und die sagen, boah, ich werde für Keynotes angefragt, aber ich soll dafür nicht bezahlt werden. Und die Königsdisziplin sind natürlich, muss ich an der Stelle sagen, diejenigen, die mich anfragen für das Thema Female Finance und wollen dann Beitrag bei uns platzieren und nicht dafür bezahlen. Und da frage ich mich natürlich, okay, also worüber sprecht ihr dann? Also das ist ja quasi euer Thema.
Ja.
Und das würde ich niemals machen. Ich kenne so viele Kolleginnen, die Produkte zum Beispiel haben. Wenn ich ein analoges Event machen würde, dann würde ich niemals auf die Idee kommen, sie einzuladen und zu sagen, und bringt übrigens ganz viele Produkte mit für die Goodie Bags. Ja. Also ich meine, wenn du sie nicht bezahlen kannst, was ja okay ist, das kann passieren, vor allen Dingen auch am Anfang. Man hat halt wenig Budget, ich verstehe das sogar. Aber dann bring ihnen doch etwas Gleichwertiges mit, zum Beispiel sie für eine Keynote oder sowas oder für einen guten Slot oder für einen Workshop oder sowas mit einzubinden, wo sie sich wirklich nochmal zeigen können, werben können für das, was sie tun und nicht einfach nur so, hey, du kannst ja auch hier durch uns einen Benefit kriegen, indem du einfach deine Produkte hier kostenlos platzierst. Auch die Idee käme ich nicht. Das ist für mich kein Female Empowerment. Ich würde mein Gesicht dann einfach verlieren, wenn ich jemanden für seine Dienstleistung nicht bezahle oder einen gleichwertigen Wert mitbringe. Das ist mir zumindest wichtig, ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du sowas bekommst.
Weißt du, das resoniert zu 100% mit mir und ich frage mich jedes Mal, bin ich irgendwie zu komisch? Weißt du, bin ich zu männlich? Oder weißt du, so bin ich irgendwie auf dem falschen Planeten gelandet, dass man mit einer Selbstverständlichkeit auf dich zukommt und sagt, hey, hier, kannst du nicht mal was kostenlos machen? Kannst du nicht mal, ich bekomme auch ganz viele Nachrichten, hier meinen Beitrag teilen, meinen Beitrag liken und Reichweite geben. Hier dies und jenes, und, also weißt du, so ganz viele Gefälligkeiten einzufragen. Und dann, es entsteht bei mir sofort ein Widerstand, weil ich mir denke, ich kenne dich nicht mal. Ich habe von diesen Menschen noch nie vorher irgendwas gesehen. Da ist noch nichts passiert auf der Beziehungsebene, dass Leute auf die Idee kommen, es wäre eine coole Idee, nach einer Gefälligkeit zu fragen. Und es gibt auch hier, ich glaube, eine sehr, sehr coole Methodik, die ich immer wieder auch Leuten mitgebe, weil du ja auch deine Reputation nicht zerstören möchtest, weißt du, gerade auch am Anfang deiner Selbstständigkeit. Du willst doch nicht als die gelten, die rumläuft, weißt du, und irgendwie Forderungen stellt, ohne in irgendeiner Art und Weise erstmal einen Mehrwert oder auf, ich sag mal, auf Win-Win abzuzielen. Und da gibt es diese Ask-to-Give-Ratio. Kennst du die?
Na, erklär aber gerne für die Zuhörenden. Hat bestimmt die eine oder andere noch nicht gehört.
Ich finde die super cool. Und zwar, die haben das erforscht, dass man 3,5 Mal geben sollte, bevor man nach etwas fragt. Und das, wenn du mal schaust, das siehst du auch im Fernsehen, in YouTube, 60 Minuten Spielzeit, 13 Minuten Werbung oder sowas. Das sind die Leute noch bereit dann zu geben, weißt du, also an Aufmerksamkeit, sag ich mal, ohne wegzuschalten. Das heißt, gib 3,5 Mal, weißt du, sei es irgendwie nicht nur ein Like, aber weißt du, ein Kommentar oder irgendwie ein nettes Feedback, weißt du, oder einen tollen Beitrag mit einem Mehrwert, wo du aufgeklärt hast. Das sind ja, ich sag mal, das ist ganz, ganz großzügiges Geben. Und wenn du dann das Gefühl hast, also da so viel gegeben hast und dann anfängst, nach was zu fragen, wie zum Beispiel, hey, könntest du mich mal unterstützen? Und du bist ja zum Beispiel eh schon Podcast-Hörer, du hast bei mir jetzt vielleicht 20 Folgen gehört, würdest du mir einen Gefallen tun, damit ich wachsen kann und ein Like dalassen? Weißt du, ich traue mich manchmal teilweise gar nicht. Also meine Ratio ist wahrscheinlich so 20-1 oder so. Ich frage ganz, ganz selten. Aber weißt du, dieses erstmal in Vorleistung zu gehen und zu sehen, dass man Werte schafft, um dann irgendwann, ich sag mal, auf jeden Fall auch zu gucken, dass man seine Ziele erreicht, weißt du, und zu asken, aber nicht the other way around. Und ich glaube, das verstehen viele Menschen nicht.
Mhm. Ja, also vor allen Dingen siehst du das immer noch beispielsweise auf analogen Messen. Die kommen immer noch mit ihren, kennst du gefühlt so diese Werbung mit mein Auto, mein Haus, meine Frau, damals Frau. Ne, das machen Frauen übrigens auch. Ich habe studiert, ich arbeite und ich mache. Wo ich immer denke, ja, aber deine einzige Intention, hier hinzugehen, neben vielleicht spannenden Vorträgen oder sowas anzuhören, sollte es sein, dir vorher zu überlegen, was bringe ich denn für diese coolen Persönlichkeiten, die ich heute treffe, mit? Was kann ich denen geben? Was kann ich denen wirklich liefern? Und niemand redet davon, dass du deine Dienstleistung umsonst geben sollst. Aber Richtig. Es kann ja sein, dass du im Magazin zum Beispiel, sage ich immer, wenn ich eine coole Frau treffe und mir denke, boah, ja, die ist spannend, die kenne ich jetzt persönlich, wir sind auf einer Wellenlänge, das passt, die hätte ich gerne im Magazin, dann biete ich dir das auch an. wenn ich das Gefühl nicht habe, weil die Frau den ganzen Tag nur von ihren Leistungen berichtet und wie großartig sie ist und eigentlich nur um sich selbst sich dreht, dann sehe ich das auch nicht ein. Also dann schweige ich auch mal gerne, weil ich mir einfach denke, naja, braucht sie vielleicht auch nicht. Ne? Weiß ich ja nicht.
Weißt du, in der amerikanischen Szene geht genau dieser Begriff gerade viral und es entstehen ganz, ganz viele YouTube-Videos und Reels. Und zwar, what do I bring to the table? Und das sollen vor allem Frauen reflektieren. Weil wenn wir vor allem die Dating-Szene mal anschauen, die ja auch schon komplett kaputt ist, weißt du, die meisten Frauen gehen mit einer Haltung rein, ja, ich bringe mein Aussehen mit. So, ansonsten gar nichts, keine Loyalität, weißt du, kein Effort, so, und du kommst und providest für mich, und wenn du nicht providest und nicht maskulin oder männlich genug bist, also ein bisschen, ich finde das teilweise also wirklich toxisch weiblich, also Selbstverständnis, das ich nicht verstehen kann, ja, dann bin ich halt nicht für dich. Und dann wundern die Frauen sich aber, dass sie, weißt du, in Amerika Single bleiben, keinen Mann finden und unglücklich sind. Also weißt du, das ist auch so, und dann kommt jetzt diese Gegenbewegung zu sagen, reflektier doch mal, was sind die Werte, die du auch mit reinbringst? Was zeichnet dich aus? Was sind Qualitäten? Dass es auch ein Deal wird, das Win-Win ist. Und ich finde diese Gedanken eigentlich ganz gut. Das sollten wir uns öfter überlegen.
Ja, vor allen Dingen, weil es im Sinne von Female Empowerment nicht darum geht, was du tust, sondern warum du es tust. Also ich werde so selten gefragt, so konkret, ja, beschreib doch mal deinen Alltag oder sowas. Das könnte man auch gar nicht, weil ich mache jeden Tag gefühlt was anderes. Das wäre also sehr schwer. Aber viele fragen mich, warum tust du das? Warum wirst du nicht müde, jedes Mal dieselbe Botschaft zu vermitteln? Und glaub mir, es ist anstrengend, in diesem Bereich tätig zu sein teilweise, weil du einfach manchmal auch die Ergebnisse nicht siehst, ne? Oder sie einfach, beispielsweise im Diversity-Bereich sehen wir oft Diversity-Sensibilisierungstrainings, mögen die Leute. Aber das Ganze in eine Diversity-Management-Strategie zu gießen, den Schritt gehen viele nicht. Und das finde ich sehr schade, weil das bedeutet im Prinzip, dass du das, was du gelernt hast, überhaupt nicht quasi verschriftlichst und
verankerst in der Struktur, ne? Also in der Organisation.
Exakt.
Das ist einfach nur so ein kleiner Impuls.
Entsteht. Ja, ja. Exakt. Und das ist im Female Empowerment-Bereich auch sehr oft. Also, dass viele sagen, ja, aber ich like das und wir machen Fotos und wir sind auf der Veranstaltung. Und dann frage ich die mal, aber was machst du denn konkret? Welche Frau hast du in deiner Biografie? Wo warst du eine Fußnote in der Biografie einer anderen Frau, wo du etwas verändert hast? Ich beispielsweise habe Listen von Frauen, wo ich einfach weiß, ich muss nicht auf jeder Bühne stehen. Ich muss nicht jeden Workshop selbst machen. Ich wurde vor 2 Tagen erst wieder auf eine Tech-Konferenz in Paris eingeladen. Ich bin überhaupt nicht aus der Tech-Branche, aber ich kenne Unternehmerinnen aus der Tech-Branche, die vielleicht Lust hätten, da hinzufahren mit der deutschen Delegation. Also werden die natürlich von mir angeschrieben.
Mega.
Und ich könnte natürlich auch selbst hin, ne, sind ja Kontakte, ich könnte auch selbst hin und mir das Ganze aneignen, denke mir aber, muss nicht sein. Es gibt vielleicht eine gewisse Anzahl an Plätzen, warum muss ich den einnehmen? Das könnte einer anderen Frau einen größeren Mehrwert bringen. Und den Gedanken gehen viele nicht. Die sagen sich einfach, ah, lieber selbst. Und ne, so dieses Ellenbogen-Mentalität kommt dann da wieder raus. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich einfach denke, also mein Partner sagt immer, ihr habt 50% vom Kuchen, die euch zustehen, aktuell. Mit Diversity-Komponenten wäre es eigentlich auf beiden Seiten weniger. Aber sagen wir mal 50%. Und er sagt, anstatt euch um diese 50% wirklich diese einzunehmen und einzufordern, prügelt ihr euch um das kleine Mikrostück, was wir euch an Krümeln abgeben. Ja, so die kleine Quote oder den kleinen Platz am Tisch oder vielleicht eine Assistenzstelle oder ähnliches. Anstatt euch zusammenzutun und um den großen Teil des Brockens quasi, des Kuchens, um bei dem Bild zu bleiben, zu kämpfen.
Aber weißt du, das spiegelt ja auch schon so bildlich wieder, was das Problem ist. Und zwar unsere innere Haltung, dass zu wenig da ist. Das Mindset des Mangels, weißt du, es ist ein Mangel da, eine Mangelsituation. Ich muss auf mich gucken, ich muss meine Ziele erreichen, weil ich diese eine Stelle im Top-Management, die Frauenquote, weißt du, also die eine Stelle, die da offen ist, erhalten möchte. Und ich glaube, diesen Mangel, den kannst du natürlich versuchen, innerlich aufzulösen und zu sagen, da ist genug, ne, auch mehr Raum zu schaffen. Aber wir müssen auch ein bisschen realistisch sein. Wir brauchen ja auch mehr Fülle im Außen. Also wir brauchen ja auch mehr als ein Krummelstückchen, weißt du, um auch aus diesem Mindset rauskommen zu können. Das heißt so 50%, okay, damit kann man arbeiten, weißt du, mit den Frauen, die da sind. Und dann auch, ich sag mal, dann aber auch den Schritt zu gehen und seine innere Haltung zu verändern. Also, weil du bist ja dann in der Fülle, Kinga. Du sagst ja, hey, es gibt genug da, ich könnte das selber machen in Paris, aber was bedeutet Female Empowerment für mich? Warum tue ich das? Wie sieht Unterstützungsleistung für mich konkret aus? Es ist total konsistent, wenn ich es jetzt weiterleiten kann. Weißt du, wenn ich jemand anderen dadurch unterstützen kann. Finde ich total cool. Also das ist, weißt du, sehr konsistent.
Absolut. Und ich kann eigentlich jedem und also jeder Persönlichkeit so eine Liste einfach empfehlen, weil ich mich rückblickend wirklich immer frage, habe ich nur für mein eigenes Business gearbeitet oder habe ich auch etwas getan für andere? Denn viele fragen mich zum Beispiel, wie finde ich denn etwas, was ich den Rest meines Lebens machen möchte? Also wie finde ich quasi die sinnhafte Arbeit? Mhm. Und ich kenne keine Pauschalantwort, aber eine Frage, die man sich hier vielleicht stellen kann, ist, wenn du dafür nicht bezahlt werden würdest, angenommen deine Fixkosten sind durch ein tolles Grundeinkommen schon quasi bezahlt und du würdest nicht dafür bezahlt werden, würdest du es dann trotzdem machen? Und wenn die Antwort nein ist, dann ist das nicht der Job, den du machen solltest. Wenn die Antwort ist ja, aber ich müsste vielleicht ein paar Rahmenbedingungen verändern, dann können wir daran arbeiten.
Ja.
Und wenn ein ganz klares Ja ist, dann brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber diese Frage stellen sich viele auch nicht. Und deswegen kommt dieser ganze Empowerment-Gedanke oft auch nicht an, weil wir strampeln uns so oft von Paycheck zu Paycheck ab, dass wir gar nicht darüber nachdenken, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten für uns gibt. Und am schlimmsten finde ich, wenn sich so Gegenbewegungen wirklich entwickeln. Also wirklich Frauen, zum Beispiel bei Männern, würde ich das noch nicht mehr so streng sehen. Die sind nun mal sozioökonomisch auch anders aufgewachsen als wir. Da bin ich ein bisschen milde, sagen wir mal so.
Okay.
Aber wenn andere Frauen mir sagen, wofür brauchen wir Gleichstellung oder wofür brauchen wir Female Empowerment, dann werde ich ganz, ganz verrückt, weil die Statistiken halt für uns sprechen. Ich meine, wir haben immer noch alle Gaps quasi, Data Gap, den Pension Gap und so weiter, Care Gap, und die Zahlen lügen an der Stelle einfach nicht. Ne?
Hilf mir mal ganz kurz weiter, ich habe das gerade nicht verstanden. Warum bist du milder gegenüber Männern, weil sie anders sozialisiert sind? Also wenn sie jetzt sagen, warum brauchen wir da eine Quote, würde Kinga sagen, okay, ich verstehe, woher du kommst und ich erkläre dich jetzt auf. Aber du wirst ein bisschen wütend, wenn Frauen das fragen würden. Warum?
Exakt, weil, das ist meine persönliche Meinung, mich wundert die Frage nicht. So wie du gerade so schön gesagt hast, ich weiß, woher du kommst. Mich wundert nicht, weil wir machen zum Beispiel auch Workshops zum Thema Male Allyship. Und wenn du dich mit dem Begriff mal auseinandersetzt, merkst du plötzlich, oh mein Gott, wie verrückt sind Männer eigentlich in dieser Welt sozialisiert worden? Durch Filmbranche, durch Bücher, durch Narrative, die geschaffen wurden. Wir Frauen natürlich auch auf der anderen Seite. Ja. Aber das sind Stereotype, die dann zu Vorurteilen werden. Ne? Also wir haben zum Beispiel mal das Beispiel des Körperpanzers. Ja, das sieht man auch so hier. Aquaman, Iron Man. Ne? Das sind Narrative, die geschaffen werden, an denen sich quasi unterbewusst auch diese ganzen Geschichten heranhangeln. Ja, also wo wir mit aufwachsen. Und wenn ein Mann mir sagt, ich sehe das nicht, dann würde ich immer noch sagen, ja, kann ich verstehen. Der ist vielleicht weiß, der ist vielleicht privilegiert. Warum sollte er auch sehen, dass wir ein Problem mit Gleichstellung haben? Das meine ich mit, ich sehe das ein bisschen milder, wenn mir ein Mann so etwas sagt. Weil bei Frauen finde ich, selbst wenn du selber keine Diskriminierungserfahrung gemacht hast, wenn du immer das Gefühl hattest, du wurdest gleich behandelt wie alle anderen auch,
ja,
hinterfrag doch nicht, dass es Frauen gibt, bei denen das anders ist. Denn du wirst es doch gesehen haben müssen, dass neben dir in dem Vorstand keine Frau mit Hijab steht oder Women of Color oder dass es keine Transperson im Vorstand gibt oder ähnliches. Du siehst sie doch nicht. Also wir sind so blind gegenüber unserer Umgebung. Ich sehe das zum Beispiel, wenn du in den DM zum Beispiel gehen würdest oder in irgendeinen anderen beliebigen Drogeriemarkt und neben dir würde eine Women of Color stehen, dann könnte die dich zu Recht fragen, Tila, geh doch mal durch den Markt und such mir mal 10 Produkte, die speziell für meine Haarstruktur geeignet sind.
Ja, schwierig.
Plötzlich merkst du, in was für einer Umgebung du aufwächst. Und das alles auf deine Haarstruktur, deine Farbe oder ähnliches optimiert ist. Und das zu sensibilisieren.
Sorry, ich muss dich kurz mal unterbrechen. Woran ich mich gerade so ein bisschen aufreibe, ich merke gerade, dass ich so eine Reaktion drauf habe, ist, warum so viel Verständnis gegenüber Mann, aber nicht gleichermaßen Verständnis gegenüber Frau? Weil ich finde, beide sind in dem Moment gleichermaßen ignorant. Ein Mann müsste auch in dem Moment sehen, dass es eine Frau im Hijab gibt, weißt du? Und dass irgendwie die Produkte irgendwie, oder auch jetzt Richtung andere Männer zum Beispiel, dass andere Männer mit dunkler Hautfarbe eben auch, ne, jetzt vom Seifenspender nicht erkannt werden mit ihrer dunklen Hand, weil das Produkt fehldesignt wurde, weißt du, es ist ein Skandal. Ich persönlich, jetzt aus Laiensicht, würde gar keine Unterscheidung machen. Ich würde sagen, Frau gleichermaßen wie Mann, ähnliches Level an Verständnis oder Empathie.
Also beide müssen sensibilisiert werden, das ist klar.
Ja.
Und beide sollten das mal durchlaufen. Ja, es ist so ein bisschen meine Haltung, vielleicht weil ich auch mit sehr vielen Männern arbeite und weil ich merke, dass sie, also Frauen sind beispielsweise, was diese Themen, wenn ich zum Beispiel Female Empowerment Workshops oder Personal Branding Workshops, Unconscious Gender Bias, such dir was aus. Wenn ich solche Workshops gebe, merke ich, sie sind empfänglicher dafür, weil sie einfach vielleicht schon so über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte diese Sensibilität mitkriegen, dass es ein Kampf ist und dass wir dranbleiben müssen und dass wir Veränderungen schrittweise uns erarbeiten. Und bei Männern merke ich, dass wenn ich auf der gleichen Ebene in so einen Workshop reingehen würde wie bei Frauen, und da kann ich wirklich offener sprechen, direkter sprechen, wir können die Diskriminierungsindikatoren sofort ansprechen, dann merke ich aber, dass sie verloren gehen, dass sie sich quasi wie so Täter fühlen in einer Gesellschaft, obwohl sie das gar nicht sein wollen und dass sie sich gar nicht trauen zu sagen, ich habe hier vielleicht ein Vorurteil oder ich habe das so nicht gesehen. Also es gibt ja auch andere Biases, ne, so Ageism oder sowas, also Diskriminierung gegenüber Menschen unterschiedlicher Altersspanne. Ne? Hat man zum Beispiel gegenüber der Generation Z sehr oft. Da heißt es bei uns in Köln immer so schön, du musst mal lochen, ja, also arbeiten, du musst erstmal leisten und quasi dein Leben begründen, ja, warum du hier überhaupt einen Wert hast. Das finde ich ganz, ganz schlimm, aber es ist sehr, sehr weit verbreitet. Und das meine ich mit, ich bin da ein bisschen, vielleicht milde ist vielleicht das falsche Wort, sondern es ist eher so, ich versuche auf eine andere Sensibilitätsstufe hier zu kommen, okay, im Training oder in der Beratungsleistung, weil ich ihnen auch einfach den Raum geben will zu sagen, hier wird euch nichts weggenommen. Fair. Ihr müsst es akzeptieren, das wird jetzt der Status quo und der wird immer weiter erweitert, aber wir hören euch und wir hören auch ihre Sorgen, ne? Also wie viele Männer beschweren sich, hey, Elternzeit traue ich mich nicht zu sagen, dass ich gerne länger als 2 Monate gehen würde oder Homosexualität ist manchmal auch ein Thema, wenn wir die Dimension der sexuellen Identität besprechen, ja, dass sie sich nicht trauen, sich über dieses Thema zu äußern. Aber irgendwann kommen dann so diese Kindheitserfahrungen, was habe ich im Fußballverein, ja, also in diesen ganzen Boys Clubs, die seit der Jugend bestehen, ja, was habe ich in diesen ganzen Vereinen gelernt über diese Themen und so weiter und so öffnen die sich. Und bei Frauen gibt es das bei manchen Themen auch. Also keine Frage, wir haben ja alle Blindspots, aber zum Beispiel so ein DM-Beispiel oder Drogeriebeispiel ist immer sehr gut. Oder ableistische Sprache beispielsweise. Also ich höre zum Beispiel in Workshops dann so etwas und verzeiht mir, wenn ich das reproduziere, aber wenn ich zum Beispiel sowas höre wie, wir werden in unserer Karriere behindert, ja, dann dieses behindert ist natürlich ableistisch zu sehen. Also das referenziert quasi auf Menschen mit Einschränkungen und ist sehr negativ konnotiert und man sollte es einfach nicht nutzen. Und dann merken plötzlich Frauen so, ah, okay, aus der sprachwissenschaftlichen Sicht haben wir hier auch vielleicht nochmal gewisse Handlungen, die wir vollziehen müssen, um da sensibler zu werden. Also man geht die Sensibilisierungsstufen hier ein bisschen unterschiedlich durch, sage ich jetzt mal. Und ja, milde ist vielleicht der falsche Begriff. Ich verstehe, dass es ist zu viel ist, dass sie sich vielleicht denken, hey, ich versuche mein Bestes. Ich versuche ein guter Partner zu sein und es gibt auch dieses Phänomen der positiven Diskriminierung, ja, also dass zum Beispiel jemand sagt, hey, Tila, du bist gerade erst zurückgekommen aus der Elternzeit, herzlichen Glückwunsch, toll, dass du wieder mit am Start bist im Team. Ich habe dir jetzt erstmal die Stellenausschreibung für die Führungsposition nicht geschickt, weil du wahrscheinlich erstmal reinkommen möchtest und das ganze Teilzeitkonzept für dich auch erstmal erlebbar machen willst und so weiter. Ist vielleicht positiv gemeint, ist aber trotzdem diskriminierend. Ja, weil niemand hat dich gefragt und vielleicht willst du die Führungsposition oder du hättest vielleicht Shared Leadership oder ähnliche Konzepte für dich ergründen können, ne? Und das sind die Dinge, auf die man hinweisen muss, dass es die gibt und dass niemand ein böser Mensch ist. Wir geben uns alle Mühe, hoffe ich.
Was würdest du denn sagen? Also wir haben eben so ein bisschen angerissen, es gibt dann auch so elitäre, exklusive Gruppen, sage ich mal, wo Female Empowerment, ne, sehr unter, ich sag mal, unter dicken, verschlossenen Türen passiert. Du hast auch gesagt, so es geht über ein Like und Menstruationsunterwäsche hinaus. Wo siehst du denn auch, ich sag mal, auch so toxisches Female Empowerment, weißt du, also so etwas, wo es auch so ein ist, wir gegen euch, also so auch Richtung, weißt du, ich sag mal, nur wir Frauen und Männer sind ja wirklich die Buh-Männer, ganz furchtbar, ne, was der Patriarchat, ich kann nicht mehr das Wort aussprechen,
der Patriarchat, ja,
der oder Patriarchat, das Patriarchat, dankeschön, weißt du, also so in die Richtung zu denken, welche Erfahrung hast du da gemacht?
Ich finde das immer sehr schade, wenn man andere marginalisierte Gruppen zugunsten der eigenen unterdrückten Gruppe noch mal weiter nach unten drückt.
Was genau meinst du damit?
In anderen Bereichen zum Beispiel, wir haben dann vermögende Leute, die dann sich daran aufreiben, wenn jemand Bürgergeld bekommt und das dann erhöht wird oder sowas. Und bei Frauen haben wir sowas Ähnliches, dass Frauen dann sagen, hey, wir streiten uns quasi eh um das Stück, das uns gegeben wird. Da können wir uns jetzt nicht auch noch um die LGBTQI-Community kümmern. Ja, das ist, die haben eine eigene Baustelle quasi. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Also wenn wir dann so exkludierend werden und so exklusiv oder das ist ganz gruselig, das traue ich mich gar nicht zu erzählen. Aber ich war mal auf einer Veranstaltung, wo mir die Veranstaltungsleiterin gesagt hat, ja, ich sichte die Anmeldung für die Veranstaltung vorher und lasse Leute gar nicht zu, die zum Beispiel nur so Praktikantinnen sind oder vielleicht anhand des Namens ich davon ausgehen kann, dass sie gar kein Deutsch spricht oder sowas. Diese Frau hat mich nie wieder auf eine ihrer Veranstaltungen gesehen, das kann ich dir versprechen, weil das finde ich richtig gruselig, weil ich hätte diese Frau auch sein können, die aufgrund ihres Namens irgendwie ausgeschlossen wird. Ja. Und vielleicht auch aufgrund meiner Erfahrung ganz eingangs mit diesen Grenzen ist auch etwas, was daraus erwachsen ist, dass ich niemals Grenzen für andere aufmachen will. Wenn ich das tue, kann ich mich hier schon mal präventiv entschuldigen, falls es jemandem mal aufgefallen sein sollte. Da war ich vielleicht nicht reflektiert genug. Das kann ja passieren, aber ich versuche es so bemüht nicht zu tun, weil ich einfach weiß, wie schlimm das ist, wenn du niemals zu diesen elitären Clubs da gehörst. Und das ist für mich Verhalten oder so Bienenkönigin. Ja, also das auch schon erlebt, wo dann jemand sagt, ja, unser Projekt war so erfolgreich und du dich fragst, sorry, aber ich habe das Projekt ausgearbeitet. Also inwiefern warst du außer namentlich am Ende genannt, da irgendwie mit inbegriffen? Und das sehen wir in sehr, sehr vielen Kontexten, wo sich dann auch Leute einfach in Arbeiten reinschreiben oder in Projekte reinschreiben, wo sie wirklich gar nichts getan haben. Oder wenn Frauen andere Frauen aufhalten am Aufstieg, weil sie das einfach nicht ertragen können, dass sie halt vielleicht mit Mitte 20 schon ein gewisses Know-how hat oder weil die vielleicht für sich sagt, Familienzeit möchte ich nicht, es ist halt wirklich kein Thema für mich und deshalb eventuell aufgrund der beruflichen Strukturen an die vorbeiziehen könnte und sie ihr dann auch noch quasi ein Bein stellt, um bei dem Bild zu bleiben, kann ich nicht ausstehen. Also ich muss sagen, lieber Alpha-Frauen als quasi so Bienenkönigin. Mit denen kann ich nicht arbeiten, mit denen kann ich nichts anfangen und die sind für mich gefährlicher eigentlich als Männer, nicht pauschal, aber zum Beispiel Männer, die ähnliches Verhalten aufweisen. Das meine ich eben mit der Erklärung, weil bei denen würde ich es vielleicht teilweise nicht anders erwarten. Da würde ich sagen, okay, da muss ich andere Hebel ansetzen. Aber bei den Frauen erschreckt mich das. Oder wenn es so Beispiele gibt, wo jemand aus dem wissenschaftlichen Kontext von der Vorgesetzten im Aufzug gefragt wird, ja, könntest du nicht ein bisschen mehr Make-up tragen? Das würde besser bei dir aussehen oder sowas, dann würdest du nicht immer so ein bisschen schluderig durch die Gegend laufen im Labor. Und sie sich dann umgedreht hat und gesagt hat, macht mich das besser in der Wissenschaft? Was schon sehr bold war und was ich super fand. Aber schon allein dieser Kommentar ist ein absolutes No-Go. Und ich habe das auch sehr oft erlebt. Ich wurde auch schon wegen meines Aussehens abgelehnt bei einer Keynote, das musst du dir mal vorstellen, weil es halt nicht gepasst hat. Und wir haben das sehr oft, zu hohe Schuhe, zu flache Schuhe. Ich hatte 2 Keynotes hintereinander. Ich komme mit flachen Schuhen von der Bühne und dann sagt mir eine, ja, es wäre besser gewesen, wenn du höhere Schuhe getragen hättest. Dein Thema war super, aber das hätte dir eine ganz andere Haltung gegeben. Und dann denke ich bei der Keynote eine Woche später, okay, Kinga, hey, du lernst ja dazu. Machen wir das mal. Das war das schlimmste Abend meines Lebens. Die hohen Schuhe haben so gebrannt. Es war so schlimm. Trug sie, komme von der Bühne, Thema war übrigens ein ähnliches und dann sagt mir schon wieder eine Frau, weil wir ja bei Female Empowerment sind, deswegen passt das so gut, ja, weißt du, das Thema war wirklich toll, ich habe mich angesprochen davon gefühlt, aber als ich dich in diesen hohen Schuhen gesehen habe, die ja quasi so ein Symbol der Sexualisierung der Frau sind, da hast du mich verloren. Und da habe ich mir nur gedacht, okay, 2. Regel, neben den Grenzen, du kannst es niemandem recht machen. Das geht einfach nicht. Und das ist vielleicht etwas, was ich noch mitgeben kann.
Wo ist denn der Unterschied zwischen Alpha-Frauen in Anführungszeichen und Bienenkönigin? Also ich bin jetzt erst noch nie so richtig auf diese Begrifflichkeiten gestoßen. Und warum meinst du dann auch so im Vergleich zu Männern sind Bienenköniginnen noch gefährlicher? Also wie verstehe ich diese Aussage?
Vielleicht, weil man nicht den Stich kommen sieht. Also wenn du zum Beispiel, du hast eine reine Managementgruppe und das sind alles Männer, dann weißt du so, eventuell, eine reine Hypothese ist ja eine gläserne Decke und es wird etwas schwieriger für mich hochzukommen. Aber wenn du zum Beispiel eine 50-50-Gruppe siehst, dann denkst du, vielleicht ist da eine Sparring-Partnerin für mich drunter, die mich supporten würde, die möglicherweise mich mit hochziehen würde. Und wenn die sich aber als Bienenkönigin entpuppt, also eine, die quasi sich auf deiner Arbeit ausruht und überhaupt kein Interesse daran hat, dich zu fördern, dann ist das vielleicht so die Ernüchterung, die hier so gefährlich ist, weil du vielleicht die Annahme dann hast, dass viele Frauen so sind. Und mit Alpha-Frauen meine ich jetzt nicht so irgendwie Frauen, die irgendwie super berühmt sind oder wie nennt man das so, Female Bosses oder sowas, sondern damit meine ich Frauen, die wirklich verstanden haben, wie man Female Empowerment lebt. Und zwar nicht, indem ich alleine auf dem Podest stehe, sondern indem ich so viele Frauen wie möglich durch die Tür lasse. Das sind für mich Alpha-Frauen.
Aber weißt du, das korreliert ja auch ganz stark mit deiner eigenen persönlichen Reife und wie aufgeräumt du innerlich bist. Weil wenn du nur, ich sag mal, me, myself and I, weißt du, es gibt nicht genug, ich muss meinen eigenen Thron hier schützen, ich bin die Königin, mein Selbstbild und auch mein Ego, meine Identität hängt auch davon ab, weißt du, mit dieser Position zu halten. Ja gut, was willst du machen, ne? Außer jetzt alle anderen ausstechen und pieksen und irgendwie rumtaktieren, sage ich mal. Das ist sehr, sehr unangenehm, finde ich. Und auch, ich sag mal, ich würde fast behaupten, du strahlst dann aber auch schon ein Misstrauen aus, was andere Frauen auch spüren. Ne? Also du spürst ja auch als Frau, ich merke das auch immer wieder, ich habe ja ganz, ganz feine Antennen für andere Menschen und Situationen und ich spüre immer bei manchen Frauen, da ist was im Busch. Und weißt du, in der Regel, ich täusche mich nicht und da ist Misstrauen, das was zwischen den Zeilen, auch so ein bisschen, kennst du dieses Gefühl, so was sich fake, einfach falsch anfühlt? Dass du ganz genau weißt, man kann lächeln, man kann die tollsten, most supporting female empowerment Dinge sagen und trotzdem weißt du, es ist nicht ehrlich gemeint. Und dann denke ich mir so, ja, dann lass es doch lieber direkt. Weißt du, was ich meine? Also so, ich habe auch gar keine Lust auf dieses Spielchen dann mitzuspielen. Es gab dann nämlich so eine Situation. Es gab eine Creatorin, vor der mich sehr, sehr viele Männer und Frauen gewarnt haben. Also ich habe richtig krasse Stories über sie gehört und ich wollte aber trotzdem eher unvoreingenommen reingehen, ne? Weil ich dachte, hey, komm, weißt du, ich kenne sie nicht, sie hat mir nichts Böses getan. Who knows, who cares?
Was für dich spricht?
Ja, ich weiß, wir alle, du hast so eben gesagt, Ginger, wir alle haben Biases, weißt du, and I try my best. So, und dann ging ich da rein, also die Vorgeschichte war, sie hatte nämlich in ihrem Podcast, sie hat auch sehr viel Reichweite, sehr, sehr viele Leute, die ihr folgen, einen berühmten Podcast, bringt sie gerne mal andere Frauen zum Weinen. Indem sie so schlecht behandelt, ja, ja, also richtig krass, also so doll und so schlecht behandelt, so vorführt, dass die Frauen danach super selbstzweifelnd rausgehen und weinen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich bin mal gespannt, wer das ist, weißt du, so bin dann reingegangen und es gab zwei Situationen. Situation Nummer eins war, wir standen alle in so einer Reihe an, es waren ganz, ganz viele Frauen, die anstanden und sie kamen dann rein und ging einfach an der Schlange vorbei. Einfach mit einer Selbstverständlichkeit vorbei bis zur ersten Reihe und hat sich dann bedient. Und dann habe ich mir so, okay. Und dann aber im späteren Verlauf des Abends, sie hat mich auch den ganzen Tag, also über, wir haben uns zwar gesehen, aber jetzt nicht gegrüßt oder sowas, ich war eher ein bisschen zurückhaltender, also mir war das irgendwie auch nicht so geheuer, sage ich mal, da ist wieder das Thema Sicherheit, weißt du, ein Safe Space, so spürst du überhaupt diese Anziehung. Und sie kam dann am späten Abend und hat mich total überrascht, weil sie auf einmal dann aus dem Nichts mega gelächelt hat, mich umarmt hat und mich gegrüßt hat. Und wir kannten uns vorher aber nicht, weißt du, und sie kannte mich auch beim Namen. Und ich dachte mir dann so, super weird. Super, super weird, weißt du, was ich meine? Und dieses Gefühl und auch dieses, was ich mitgeben will, ist, wir Frauen dürfen, glaube ich, auch einfach unser Feingefühl vertrauen, ne, unsere feinen Antennen, komplett. Weil wir wissen ganz genau, wenn ein Ort safe ist. Und ich spüre das auch, weißt du. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, okay, was senden wir eigentlich, was sende ich eigentlich als Frau aus? Und ich möchte eigentlich ein Safe Space für andere Frauen und auch Männer sein, weißt du, aber auch für andere Frauen sein. Und was gehört eigentlich dazu, das auszusenden? Einerseits die Werte zu kennen und sehr authentisch sich zu zeigen und dieses, ja, dieses Gefühl von Fake, weißt du, diese Inkongruenz zwischen Persönlichkeit und Verhalten, nee, I don't like.
Ja, das ist, du hattest eben so dieses Dating-Beispiel und beim Dating, ganz ehrlich, schauen wir nicht alle auf den potenziellen Partner oder die Partnerin und wie diejenigen umgehen mit Taxifahrenden oder Kellnerinnen, Kellnern und so weiter. Ja. Ne? Und wenn die schon schlecht behandeln, dann weißt du ja ungefähr, wie die dich behandeln werden. Ne? Also yep. Deswegen im Workshop-Kontext ist das auch mal ganz spannend, dieses Socializing. Ich dachte immer, das liegt so ein bisschen an meinem polnischen Naturell, dass ich das irgendwie brauche. Ich rede halt auch sehr gerne mit den Leuten und höre auch gerne zu. Und das ist ganz spannend, weil wir oft zu zweit sind und Dennis dann meistens schon anfängt, alles aufzubauen und ich erstmal so, hallo und ach, wie geht's Ihnen? Ach, schön, danke für die Einladung und so weiter. Weil ich mir einfach denke, ich habe auch einfach super viel Interesse an den Menschen, ne? Und ja. Ich werde dann immer gescholten, weil dadurch zersprengen wir immer den Zeitplan, weil ich zwischendurch natürlich auch immer sehr viele Fragen stelle, aber sanft gescholten im Sinne von, das wird einfach gebraucht. Und du merkst das, also ich kann das absolut bestätigen, du merkst das sofort, ob eine Frau es quasi im Sinne, ne, des Sparing-Partnerschaft mit dir ernst meint oder ob sie dich nicht als gleichwertig betrachtet. Und das finde ich wirklich schade und ist auch nicht notwendig. Also du hast eben so ein ganz schönes Wort genannt und zwar Ego. Ich sage das wirklich in fast jeder Folge oder in jedem Workshop, ich habe null Ego. Ja, also wenn mir jemand sagt, ich fand deinen Workshop richtig schlecht, dann zücke ich meinen Stift und sage, mega, sag mir wo. Damit ich das nachjustieren kann, damit ich es verbessern kann. Es sei denn, es ist einfach grundlegend schlecht. Thema war irgendwie nicht das Richtige. Kann ja auch passieren, ne? Oder der Kaffee war kalt. Man guckt den Leuten ja immer nur bis zu stören. Aber grundsätzlich ist wirklich so, wenn du Ego auch im Business hast, dann bist du da irgendwie verkehrt. Weil es wird dich immer irgendjemand kritisieren. Aber ich würde immer empfehlen, auch für diejenigen, die vielleicht gerade zuhören, und wir haben uns ja auch so einander gefunden, zu schauen, was liest du zwischen den Zeilen? Hat die Frau wirklich Interesse an dir als Mensch? Behandelt sie dich gut? Kleinigkeiten, kommt sie pünktlich, schreibt sie dir, antwortet sie und so weiter. Ne? Das sind so ganz kleine Hebel, wo du einfach weißt, du bist ihr wichtig in dem Augenblick. Und das ist auch echt nicht so viel verlangt. Das ist auch das, was wir in der Organisationsentwicklung den Unternehmen immer versuchen beizubringen. Wir wissen aus Studien, Micromanagement ist das, was am wenigsten Motivation bei den Leuten auslöst. Das, was die meiste Motivation auslöst, sind wirklich Vision, langfristige Ziele, Wertschätzung, ganz, ganz wichtig. Und sich zu treffen und auch einfach zu wissen, ich bin kein Rädchen im System, sondern ich bin der Person wichtig. Und da können wir bei uns selbst anfangen.
Kinga, fand ich richtig toll, was du gerade gesagt hast. Mir kam gerade noch ein Gedanke, weil du meintest, wenn jemand radikales Feedback hätte, Kritik an dich, ne? Dann würdest du sagen, Notizblock raus, tell me what. So, tell me what. Ego-free, was super wichtig ist, auch um weiter, ne, Growth-Mindset zu entwickeln. Ich beobachte aber auch, weil wir ja Richtung Female Empowerment immer wieder sprechen, diese Frauendynamik im Sinne von, dass Frauen sich auch gegenseitig klein halten wollen, also den Status quo erhalten wollen. Das bedeutet, eine Frau sagt jetzt zum Beispiel, hey, ich habe angefangen, meine Ernährung umzustellen, öfter Sport zu machen. Und was dann passiert in dieser Frauenklicke, ne, also ist dann eher so ein bisschen Widerstand. Vielleicht ist das nicht mal ein Frauenphänomen, sondern allgemein ein Menschenphänomen, ein Gruppenphänomen. Aber dass wir dann eher, sage ich mal, schlecht reden und sagen, warum denn? Ne? Also so versuchen, sage ich mal, diese Positivveränderung, die Entwicklung dieser einen Frau so ein bisschen runter zu machen, damit sie wieder homogener reinpasst. Warum? Damit ich mich auch als andere Frau vielleicht nicht mich weiterentwickeln muss. Weil das würde mir ja zeigen, dass ich dann unfit bin irgendwann und abgehangen werde. Und ich habe dieses Phänomen auch gemacht, als ich zum Beispiel irgendwann mal gesagt habe zu einer anderen, damals noch in der Schulzeit, Freundin, eine Freundengruppe, hey, ich fühle mich irgendwie so unwohl, ich habe irgendwie ziemlich doll zugenommen. Und was dann das erste Impuls kommt von Frauen ist, nein, Quatsch, das Disvalidieren. Ne? Also dieses so, ach, du bist nicht dick geworden, alles gut, du kannst doch 50 Kilo essen, alles das, dann wäre der BMI immer noch top. Aber in dem Moment, was eigentlich konstruktiver und hilfreicher gewesen wäre, wäre, hey, ich höre dich, weißt du, ich kann nachvollziehen, warum du dich so fühlst, wie kann ich dir helfen, weißt du, oder was kannst du daran verändern? Also eher dieses Unterstützen, in die Veränderung zu gehen, statt einfach nur zu sagen, alles ist gut, weißt du, es ist nur deine Wahrnehmung, die du verändern musst, weil vielleicht ist die Wahrnehmung ja, dass ich mich unwohl fühle und mich nur dick fühle. Ich meine jetzt nicht, wenn du jetzt wirklich eine verzerrte Wahrnehmung hast, ne, also magersüchtig bist und jetzt wirklich dich zu dick fühlst, dann, glaube ich, musst du immer wieder die Realität spiegeln, aber ich rede gerade wirklich von, weißt du, real ist eine Negativtendenz und Frauen, ich habe das beobachtet, neigen dazu, das zu validieren. Wie stehst du dazu?
Es überrascht mich nicht. Ich glaube, das haben alle Geschlechter. Ich meine, überleg mal, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber als ich mich selbstständig gemacht habe, blieb die Party, die ich erwartet hatte, komplett aus. Das Celebration. Hat keiner gefeiert. Ja. Ja, vielleicht lag es auch irgendwie daran, ich hatte vorher halt so einen klassischen, ich war in der Behörde, safe, ich hätte das bis zur Rente machen können. Ne? Vielleicht wäre ich irgendwann aufgestiegen oder ähnliches. Aber das Erste, was ich dann bekam, war so, ja, und kannst du damit überhaupt Geld verdienen? Und ist das nicht unsicher? Oder die beste Szene war eigentlich, wir sitzen an einem runden Tisch mit Freunden, mein Partner und ich sagen beide, ja, er sagt als erstes, ich mache mich selbstständig und so weiter, ne, wir wollen eine Firma gründen und alle so, oh, super, ja, da gehörst du auf jeden Fall rein, oh, GmbH-Gründung, total geil, wenn ich jetzt wandern. Genau. Und dann sagte er so, ja, Kinga und ich machen das zusammen und alle so, ja, und wer kümmert sich um die Kinder? Und ich so, welche Kinder? Wir haben keine Kinder. Was spekuliert ihr hier, ne? Und dann kam wirklich so dieses komplette Bias, ist so, ja, aber wir sind beide und das ist ja risikoreich und so weiter. Aber im Umkehrschluss haben die eigentlich gesagt, du ja, sie besser nicht. Und das ist halt so dieses, das merkst du dann halt auch bei Menschen, das ist eine ganz normale Reaktion, die sich möglicherweise oder den Verdacht haben, dass sie sich mitverändern müssten. Eine Frau, die sich zum Beispiel selbstständig macht und der Partner ist angestellt, das ist manchmal herausfordernd. Nicht nur, weil die Themen auseinandergehen, sondern weil der Partner möglicherweise erstmal auch einen finanziellen Ausgleich macht und so weiter. Ich meine, wir wissen alle, am Anfang ist die finanzielle Situation immer nicht so toll. Und wenn er dafür kein Verständnis hat und auch für deine Arbeitsweise, die sich ja komplett verändert hat, kein Verständnis hat, dann hat er möglicherweise auch Angst, dass er sich mitverändern muss. Weil stell dir vor, du wärst alleine gesprungen in die Selbstständigkeit und hättest gesagt, übrigens, wir wandern dazu auch noch aus und wir reisen dazu auch noch sehr viel und so weiter und so fort. Und er sagt, Entschuldigung, aber ich bin eigentlich sehr froh in meinem Job und ich will hier in meinem Dorfleben bleiben und was ja auch legitim ist. Also jede Veränderung bei der einen Person, ich sag mal, triggert so ein bisschen die Angst bei den anderen, sich entweder nicht genug zu verändern oder sich eventuell mitverändern zu müssen. Und man sieht das im Freundes- und Bekanntenkreis sehr, sehr schnell. Immer wenn es um Äußerlichkeiten geht, wenn es ums Business geht. Geld ist ein schönes Thema. In Deutschland kennen wir die Vorbehalte hier. Zu viel, zu wenig. Ne? Eins von beiden. Es gibt keine Mitte. Und entweder die Leute missgönnen es dir oder die Leute, ja, sagen, oh, da, ich könnte das nicht oder was auch immer.
Oh, ne? Gott.
Das ist auch, wenn jemand nicht versteht den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn, ist auch mal ganz schön, wenn die nicht verstehen, oh, ich würde das niemals bezahlen für eine Coaching-Session oder für einen Workshop und ich mir immer denke, ja, aber du hast hier ein paar Ausgaben vergessen, ne, die man dazu auch noch tätigen muss oder die Qualifikation. Diesen Diskurs hat man öfter, also dass jemand zum Beispiel sagt, die Coaching-Stunde, boah, das ist mir echt ein bisschen zu viel und ich immer sage, ja, aber wenn ich mir allein, den Rest habe ich noch gar nicht berücksichtigt, aber wenn ich mir nur meine Coaching-Ausbildung angucke, die über 7.000 Euro gekostet hat, warum sollte ich das für 100 Euro anbieten? Ja, also diesen Kenntnisstand weiterzugeben, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und das ist so etwas, das muss man dann argumentativ immer ein bisschen reinbringen. Und du hast recht, es gibt eine Reaktion, es gibt Gegenreaktionen, Widerstände, weil man sich natürlich in seiner Komfortzone auch immer wohler fühlt. Und wenn jemand die ankratzt, und vielleicht sogar weitergeht, dann wird es halt ein bisschen schwierig für einen selbst. Aber in der Partnerschaft sehe ich das auch sehr oft. Nicht in meiner eigenen, aber in anderen.
Das wäre wahrscheinlich eine eigene Folge wert, Kinga. Wir kommen jetzt so ein bisschen an den Schluss. Und was mich noch so zum Abschluss interessiert ist, wir haben jetzt viel über Diversität, über Female Empowerment gesprochen, wie es geht, wie es nicht geht, Do's und Don'ts. Gibt es in dem Kontext noch etwas, was wir nicht besprochen haben, was dir wichtig wäre anzusprechen, so als Schlussplädoyer?
Wenn ich quasi die Arbeitswelt als Modelliermasse quasi hätte, würde ich mir wünschen, dass wir aufhören würden, Menschen nach ihrer Leistung zu bewerten. Also von wegen, wie viel Arbeitserfahrung hat die, wie viele Zertifikate kann ich hier abhaken und so weiter. Weil es gibt so viele bunte Biografien und auch wir Frauen machen das auch. Wir tappen immer in dieselben Fallen, auch wie die Männer. Also wir brauchen gar nicht mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Wir können das genauso gut. Deswegen ein Matriarchat wäre eine interessante Überlegung, würde wahrscheinlich aber genauso enden wie ein Patriarchat. Ne? Ich würde wahrscheinlich mir wünschen, dass wir aufhören, nach Leistungen bewertet zu werden, aufhören, nach äußeren Kriterien bewertet zu werden. Das werde ich so oft gefragt, Tila, wie wichtig ist Aussehen in der Branche und so weiter. Ne? Sehr viel auch von Frauen, die sich nicht trauen, rauszugehen in einer Welt, die so hochgradig visuell fokussiert ist. Und wenn ich könnte, würde ich natürlich auch noch Care-Arbeit bezahlen und ein Grundeinkommen einführen. Ich glaube, das würde uns allen gut tun. Dann würden wir nämlich feststellen, die meisten Leute kündigen ihren Job gar nicht, wenn sie ein Grundeinkommen hätten. Die würden vielleicht in Teilzeit arbeiten oder etwas verändern oder Projekte starten. Und dann hätten wir plötzlich viel, viel mehr Vielfalt in der Welt und viel mehr Kooperation und Kollaboration. Mhm. Das ist so ein kleines Plädoyer. Und vielleicht bitte nicht vergessen, in welcher Tradition wir stehen. Und wenn wir die Tür nicht aufhalten, hält sie niemand auf.
Also ein bisschen, du selbst bist die Frau, der Mann, wie auch immer, in dem Kontext.
Genau.
Das gibt eigentlich auch so ein bisschen die Antwort auf die eigentliche Abschlussfrage, die ich stellen wollte. Und zwar, wenn du eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt herbeiführen könntest, nur um mehr Menschlichkeit zu fördern, wäre das auch deine Antwort dazu? Oder gibt es auch noch einen neuen Impuls?
Genau, es wäre die Fokussierung komplett auf die Themen Resilienz, auf die Themen Gesundheit und zwar ganzheitlich. Ne? Also auch du hast PMS angesprochen, ganz eingangs, fand ich ganz spannend. Ja, wir wissen, dass es gewisse Länder gibt, die hier ein paar Schritte weiter sind als wir. Also es gibt so verrückte Straßenumfragen, wo Männer nicht einmal wissen, was PMS ist. Entschuldigung an der Stelle. Die haben wahrscheinlich, sind die da in so eine Falle getreten. Ja, also die dann gesagt haben, Frauen haben irgendwie zweimal die Woche ihre Periode, wo alle Frauen, die sich das, die dann reacted haben, sich gedacht haben, oh mein Gott, wir gehen unter. Ja, wenn das der Wissensstand ist. Es gab zum Glück auch viele richtige Antworten. Aber so ein bisschen Resilienz und vielleicht auch Freude. Also wenn ich die Arbeitswelt mal wirklich, wenn ich die Fokussierung verändern könnte, würde ich mir wünschen, dass wir anfangen, mehr Freude an unserer Arbeit zu empfinden. Und das geht nur, indem wir Wertschätzung wieder an den Fokus rücken und nicht Leistung. Warum ständig nur OKRs? Und wenn du die erfüllt hast, dann die nächsten. Und wenn das Projekt erfolgreich ist, dann das nächste. Immer nur geht es ums Geld und um die jetzt Kennzahlen. Die sind nicht unwichtig. Wir sind ja auch so ein bisschen Homo economicus, ne? Wir müssen ja auch so ein bisschen gucken, dass das Unternehmen läuft. Aber eigentlich, ganz ehrlich, gibt dir der Mensch das Wertvollste, was er hat. Und zwar seine Lebenszeit. Und wenn du diese Ressource nicht zu wertschätzen weißt, dann bist du falsch in der Branche. Und deswegen würde ich das radikal ändern wollen.
Radikale Wertschätzung.
Ich bin schon dabei, etwas sanfter.
Genau.
Radikale Wertschätzung.
Sehr gut. Kinga, ich danke dir für die vielen Einblicke und dass du heute mein Gast warst.
Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.